Schwester hat Alex schon über mich gesagt. Ich bin Haso, Freund vom Storch seit etwas über einem Jahr. Und Storch und ich, wir haben wirklich eine Menge gemeinsam. Aber es gibt ein paar Sachen, wo wir uns krass unterscheiden. Zum Beispiel steht Storch überhaupt nicht auf Fußball. Und ich bin Beisitzer im Vorstand von einem Hertha BSC Fanclub. Ja, das ist eine coole Sache. Wir haben einen christlichen Fanclub gegründet, weil wir unsere Liebe zu Hertha verbinden wollen mit ein paar anderen Sachen. Unsere Gemeinde ist in einer Gegend, wo es eine Menge Leuten nicht so gut geht und die auch nicht so gut drauf sind. Und wir dachten, das wäre eine gute Sache, wenn wir Kids aus der Gegend mal mit ins Stadion nehmen, weil die zum Teil da sonst gar nicht hinkommen und auch sonst für ein paar gute Werte stehen bei der Sache. Letzten Samstag hatten wir eine heiße Gelegenheit. Nachmittags war Spiel Hertha gegen Hamburger SV und wir haben an dem Spieltag eine Ausnahmegenehmigung gekriegt, dass wir in der Stadionkapelle, da gibt's eine Kirche im Stadion, im Olympiastadion, dass wir in der Kapelle am Spieltag direkt neben den Spielerkabinen Gottesdienst machen konnten. Dann waren wir da mit unserer Truppe, haben da gesungen, ich habe kurz gepredigt, wir haben gebetet und das Gebet ist erhört worden. Hertha hat in der letzten Sekunde durch einen Sonntagsschuss von unserem neuen Brasilianer gewonnen. Ne? Ja, und deswegen dachte ich, dass ich heute Abend auch ein bisschen was über Fußball erzähle. Wenn ich Leute so fragen würde, wie sie ihr Leben beschreiben würden, wenn sie das mit einem Bild aus dem Fußball tun sollten, dann denke ich, würden eine Menge Leute ungefähr so empfinden. Naja, wir sind halt so wie Spieler auf dem Platz und mal gewinnt man, mal verliert man. Aber es wird im Leben eine Menge gefault. Man kriegt oft einen in die Knochen. Und manchmal fragt man sich, warum Gott der Schiedsrichter nicht pfeift und das nicht unterbindet. Ich denke, das ist so eine Frage, die viele Leute haben. Warum greift da nicht ein Schiedsrichter mal ein im Leben? Es gibt so viel hässliche Fouls, die passieren. So viel, wo irgendwo einer einem eine Blutgrätsche verpasst. Warum kommt da kein Pfiff? Nur die Antwort ist ganz einfach. Weil Gott gar nicht der Schiedsrichter ist. Wer ist das dann? Weißt du, der Schiedsrichter, das bist du und das bin ich. Und das möchte ich jetzt ein bisschen erklären. Ich fange mal an mit ein paar Worten, die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Er sagte eines Tages zu ihnen, habt Glauben an Gott. Ehrlich, ich sag euch, wenn einer von euch zu diesem Baum oder Berg sprechen würde, heb dich und schmeiß dich ins Meer und seinem Herzen nicht zweifeln würde, sondern glauben würde, dass das geschieht, was er sagt, was er anordnet, dann wird's ihnen geschehen. Jesus hat gesagt, ihr seid Schiedsrichter. Denn Schiedsrichter ist einer, der eine Anweisung gibt für eine Situation und überzeugt ist und darauf besteht, dass die auch ausgeführt wird. Jesus hat das selber gerade davor mal seinen Leuten vorgemacht. Das war nämlich in dem Zusammenhang, wo er eines Tages steht, sieht einen Feigenbaum, geht rüber, möchte gern von ihm was essen. Da ist aber nichts dran gewachsen und Jesus findet, das ist unfair, das ist faul. Und was macht er? Er zeigt dem Baum die rote Karte. Er stellt sich hin vor dem Baum, ist schon ein bisschen komische Szene, ne? Guckt den an und sagt, ey Baum, für dich ist das Spiel vorbei, von dir wird nie wieder einer was essen. Ich muss hier mal ausmalen, ich habe ein paar Leute im Leben kennengelernt, die zu Bäumen oder Blumen gesprochen haben, aber die waren meistens sehr seltsam drauf. Ne? Und jetzt kommt da Jesus und stellt sich hin und guckt den Baum an und spricht zu dem. Und am nächsten Tag gehen sie wieder vorbei und der Petrus guckt ganz entgeistert. Ey, Jesus, guck mal da! Der Baum, der ist vertrocknet. Ja, sagt Jesus, wunderst du dich das? Hab Glauben an Gott. Wenn einer von euch zu einem Berg sprechen würde, wie ich zum Baum gesprochen habe, und wüsste, dass das passiert, was er sagt, dann wird das passieren. Jesus sagte, das soll nicht so eine exotische Sache sein, was ich hier gemacht habe. Auch wenn es uns exotisch vorkommt. Jesus sagt, eigentlich ist es das, wozu auch ihr berufen seid. Ich weiß, dass das so für mitteleuropäische Ohren etwas gewöhnungsbedürftig ist, zu Bäumen und Bergen zu sprechen in der Bibel. Die haben noch zu ganz anderen Sachen gesprochen. Der Josua hat mal zur Sonne und zum Mond gesprochen. Und die haben übrigens auch getan, was er gesagt hat. Kann man nachlesen. Im Josua-Buch. Oder Jesus, der spricht mal zu Körperteilen. Ohr, tu dich auf. Ist auch ein bisschen seltsam, ne? Und so gibt's viele Beispiele. Das Seltsamste und Schrägste, was ich da mal gemacht habe, war, dass ich zu meinem Wohnzimmer gesprochen habe. Das war in der Zeit, wo ein paar Jahre lang meine Frau und ich, wo wir nur von Geschenken und Spenden gelebt haben, weil Gott uns das so gesagt hat. Und dann war es manchmal ein bisschen klamm und unser Wohnzimmer brauchte dringend einen neuen Anstrich und eigentlich auch eine neue Einrichtung. Unser Kater hatte Sessel und Couch gefetzt und war halt nicht mehr so richtig schön. Und wir hatten absolut keine Möglichkeit, da was dran zu machen. Und eines Tages habe ich meiner Frau gesagt, du hör mal zu, wir müssen mal zu unserem Wohnzimmer sprechen. Also ich kam mir schon ein bisschen bescheuert vor, aber ich wusste, irgendwie ist das jetzt dran und ich soll das machen. Dann haben wir uns hingesetzt und ich habe gesagt, Wohnzimmer, im Namen von Jesus sag ich dir, werde renoviert und neu eingerichtet. Und wir haben einige Zeit später den größten Einzelbetrag gekriegt, den wir in dieser Zeit jemals von irgendwoher gekriegt haben. Und ich wusste, dass es dafür hat auch genau gereicht hinterher. Also Jesus meint das, was er sagt, dass wir Schiedsrichter sind. Dass es Dinge gibt, die wir so wie eine Anweisung geben müssen und darauf bestehen müssen, damit zu passieren. Gibt noch mehr Beispiele in der Bibel. Also wo das ganz klar ist, zum Teufel muss man sprechen, dem muss man Anweisungen geben, Dämonen muss man wegschicken. Kann ich sagen, oh, wann kommt der Pfiff aus dem Himmel? Sondern es ist wichtig, dass wir sagen, weg hier, du hast hier kein Recht. Raus aus der Situation. Und jetzt können wir ja fragen, wie weit geht das? Kann man da einfach jetzt beliebig alles Mögliche ändern und kommandieren? Wenn Jesus sagt, sprecht zu dem Berg, könnte ich jetzt nach Sauerland die Landkarten korrigieren, so dass ich nachher mit euch rausgehe und wir machen hier eine Runde und hinterher ist ja nichts mehr wie vorher. Auch da hilft uns der Fußball weiter. In den Statuten des Deutschen Fußballbundes, da steht etwas über die Aufgabe des Schiedsrichters. Da steht, er hat uneingeschränkte Autorität, den Regeln des Deutschen Fußballbundes Geltung zu verschaffen in dem Spiel, für das er nominiert wurde. Gucken wir uns mal im Detail jetzt an. Ne? Erstmal, ein Schiedsrichter hat Autorität, weil er für den DFB auf dem Platz steht. Ich habe vorhin gesagt, Gott ist nicht der Schiedsrichter, aber Gott ist sowas wie der Deutsche Fußballbund. Der steht hinter einem Schiedsrichter. Wenn ein Schiedsrichter auf den Platz kommt, der ist wahrscheinlich nicht der körperlich kräftigste, der da ist. Da sind 22 andere Leute, die in der Regel noch ein bisschen fitter drauf sind als er. Der wird zwar immer noch getestet auf körperliche Gesundheit und auf Langlauf, weil er 90 Minuten durchhalten muss, aber der ist längst nicht so durchtrainiert und fit wie die 22 Burschen, die da um ihn rum sind. Was will er da ausrichten, wenn er da hingeht? Ne? 22 Leute. Und er kommt da so mit seiner Pfeife an, was will er machen? Aber er weiß genau, da wird das passieren, was er pfeift, weil hinter ihm eine Organisation steht. Der weiß, wenn er auf den Platz geht, ist er nicht Privatmann. Da ist er nicht da, weil er gerade mal Bock drauf hat. Sondern ist er, weil der Deutsche Fußballbund ihn hingeschickt hat. Sorg du dafür, dass in diesem Spiel die Regeln eingehalten werden. Und weil er das weiß, deswegen geht er rauf auf den Platz und er weiß, die 22 werden früher oder später tun, was er pfeift. Nicht, weil er so cool ist, nicht, weil er so streng reinschaut, nicht, weil er so super gut drauf ist. Das hat damit eigentlich gar nichts zu tun, sondern weil er weiß, hinter ihm steht jemand, der ihn geschickt hat. Und das ist das, was wir wissen müssen in unserem Leben. Hinter uns steht einer, der das abdeckt, was wir tun, was wir sagen, was wir beten. Jesus steht hinter mir. Das ist alle Autorität, die ich habe. Jesus steht hinter dir. Das ist alle, die du hast. Aber das ist auch die, die du brauchst. Und so wie ein Schiedsrichter vom Deutschen Fußballbund reingeschickt wird in ein Spiel, damit er da für die Einhaltung von Regeln sorgt, so hat Gott uns an unseren Platz geschickt. Und Jesus uns gesagt, geh du rein in Situationen in meinem Namen und sorg du dafür, dass Regeln eingehalten werden. Ich stehe hinter dir. Und meine ganze Autorität, der ganze Himmel wie ein Deutscher Fußballbund steht hinter dir. Du bist nicht allein. Du bist nicht auf eigene Rechnung da, wo du bist. Du bist nicht auf verlorenem Posten, sondern der Himmel steht hinter dir. Aber du musst gehen. Und du musst im Namen Jesu Entscheidungen aussprechen. Das Zweite, was beim Deutschen Fußballbund da steht, ist, dass er den Regeln des Deutschen Fußballbundes im Spiel Geltung verschaffen soll. Wenn Schiri anfängt zu pfeifen, was er sich wünscht, oder gegen die Mannschaft, die er nicht leiden kann, dann ist er längste Zeit Schiedsrichter gewesen. Der kann nicht einfach sagen, auch jetzt wäre man Elfmeter so schön, dann wird es wieder spannend werden. Ne? Das ist schon so einseitig, das Spiel. Ne? Jetzt muss ich mal ein paar von der Mannschaft vom Platz stellen, damit es wieder ein bisschen die Leute auf den Rängen noch zum Toben bringt. Dann kann er vergessen, dann ist er längste Zeit Schiedsrichter gewesen. Der muss wissen, welche Regeln gelten, der muss die kennen. Und wenn er weiß, das ist die Regel, dann hat er Autorität. Nun ist das beim Fußball so, gibt ja diese ominösen Tatsachenentscheidungen vom Schiri. Wenn der sich mal vertut in einer Situation, gilt das auch. Da hinkt dann der Vergleich, den ich heute anführe, aber das Prinzip gilt. Wir haben so viel Autorität, wie wir Wort Gottes kennen. Die meisten Menschen denken, wenn sie ans Wort Gottes, an die Bibel denken, wenn sie dann eben zu dem Zusammenhang das Wort Regeln hören, eher so an Verhaltensmaßregeln. Ich denke, wenn ich an die Bibel denke, eher an Regeln, das, was mit Gott geht im Leben. Das, wofür ich beten kann, das, wofür ich auftreten kann. Das, wofür ich im Namen Jesu was verfügen kann. Und das muss ich mir angucken. Die Sachen, die gemäß vom Gottes Willen sind, die gehen durch, wenn wir sie in seinem Namen bitten. Wenn wir innerlich auch sein Wort kennen und wissen, dass es wirklich jetzt sein Wille ist. Ich stelle immer wieder fest, dass Leute so doch irgendwie so ein Gefühl haben, Bibellesen hat was mit Pflichterfüllung zu tun. Keiner sagt dem Schiri, du musst jeden Morgen eine halbe Stunde das Regelbuch durchgucken. Das ist dem Deutschen Fußballbund eigentlich völlig egal, wann, wie und wo der ins Regelbuch guckt. Wichtig ist, wenn er auf dem Platz steht, dass er weiß, wozu er autorisiert ist. Das kommt nicht darauf an, dass wir irgendwelche frommen Pflichten erfüllen oder religiösen Übungen ableisten, so mit Bibel, ne? Sondern es kommt darauf an, dass wir in bestimmten Situationen einfach wissen, was wir jetzt glauben und wofür wir stehen können. Und dann sagt der Deutsche Fußball ja auch, dass der Schiedsrichter Autorität hat in dem Spiel, für das er nominiert wurde. Für mich ist zuallererst, dass ich Autorität habe in meinem Leben. Ich bin verheiratet, ich habe Kinder und ich habe nicht Autorität über meine Familie, aber ich habe Autorität für meine Familie. Und ich habe manchmal für meine Familie stehen müssen, wie so ein Schiedsrichter, dass ich gesagt habe, im Namen Jesu. Hier wird nicht gewildert und geraubt und meine Familie ist manchmal heftig attackiert worden. Aber es war wichtig, dass ich wusste, ich habe von Gott eine Autorität, für meine Familie zu stehen. Ich habe nicht Autorität über dein Leben. Aber wir beide können uns eins machen. Oder du kannst dich mit jemand anders eins machen. Und dann hat auch jemand Autorität, mit dir zusammen Sachen zurückzuweisen, in die Schranken zu weisen, sagen, das passiert hier nicht mehr. Schluss damit! Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir Christen so ein Schiedsrichterbewusstsein kriegen. dass wir nicht so ein Bewusstsein eines gefaulten Spielers haben. Mir tritt immer einer in die Knochen. Sondern dass wir so ein Empfinden haben, wir können im Namen von Jesus reingehen in die Situation und da was ändern, wenn wir sagen, dass da was anders werden soll. Ist ja so ein Schiedsrichter ist ja in einer ganz heißen Situation. Auf der einen Seite, wenn einer es leicht hat mit Autorität, dann der, ne? Der hat in einer Tasche eine gelbe Karte, in der anderen Tasche eine rote Karte, um seinen Hals baumelt eine Trillerpfeife und hinter ihm steht der Deutsche Fußballbund. Wenn du dann keine Autorität hast, wann willst du dann Autorität haben? Auf der anderen Seite ist er in einer extrem schwierigen Situation. Unter Umständen hat er 50.000 Leute gegen sich. Und eine Mannschaft, die mit Körpersprache versucht, ihn einzuschüchtern. Wer Fußball guckt, kriegt das mit, was da manchmal für ein psychologischer Druck auf den Schiri kommt. In der Situation muss er wissen, wer er ist. Wenn er das in den Schiedsrichter vergisst, hat natürlich nicht, ne? Aber wenn er das nicht wüsste, wer er ist, der würde einknicken in so einer Situation. 50.000 Leute gegen mich, aber er weiß, hinter mir steht der Deutsche Fußballbund und zur Not kriege ich Polizeischutz, wenn ich den brauche. Aber er weiß, ich habe hier eine Möglichkeit, was zu entscheiden. Ich denke, so ist das auch in unserem Leben. Auf der einen Seite, Jesus steht hinter uns und wir haben sein Wort. Wenn du dann nicht Autorität hast, wann willst du dann Autorität haben? Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass psychologisch ein gewisser Terror sich gegen uns erhebt, wenn wir anfangen, im Namen Jesus zu beten und zu sagen, hier soll was anders werden. Hier soll ein Problem weichen. Und ich denke, ihr, die ihr schon mal offensiv betet, ihr wisst, wie das ist. Dass dann plötzlich irgendwo so ein Druck kommt, man bombardiert wird mit Stimmung und Gedanken, das funktioniert alles nicht, das haut nicht hin. Das ist genau die Situation, in der ein Schiri ist. Ich komme dann nachher nochmal drauf zurück, aber ich möchte jetzt erst einmal hinweisen auf das Wort von Jesus, was er sagt. Wenn einer zu diesem Berg sprechen würde, heb dich, weg ins Meer mit dir. Und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt. Ich denke, die meisten Leute verstehen das so, dass Jesus meint, wenn er zu dem Berg spricht, muss er glauben, dass der Berg sich bewegt. Und dann guckt er mal auf den Berg, bewegt er sich schon, ist schon einen Millimeter weiter? Kennen wir das vom Beten? Dann beten wir für irgendwas, da tut sich schon was, regt sich schon was. Und Jesus sagt, der muss nicht, dass er glauben muss, dass der Berg sich bewegt, sondern Jesus sagt, der muss glauben, dass sein Wort in dieser Situation was ausrichtet. Dass er eine Autorität von Gott hat, jetzt was verfügen zu können, dass geschehen wird, was er sagt. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir von der Bibel her uns so eine Gewissheit verschaffen und so ein Schiedsrichterbewusstsein zulegen. Wo wir hingehen, macht das, was wir sagen und sprechen, Unterschied. Wir sind nicht Hinz und Kunz. Wir sind Söhne und Töchter Gottes und wir sind von Jesus auf diese Welt geschickt und in diese Welt geschickt, damit da, wo wir hingehen, er hinter uns steht und wir wissen, dass er hinter uns steht und dass das Wirkung hat, was wir reintragen in eine Situation. Manche Leute haben mit einer Sache ganz große Mühe, was ich auch verstehen kann. Wenn man so über den Glauben spricht und über Glauben lehrt, dann ist das manchmal so eine Aussage, dass einer sagt, im Glauben habe ich etwas schon. Aber es ist nur gar nicht sichtbar. Und der andere denkt dann vielleicht, ja Mensch, sind das leere Worte. Wie kann einer sagen, dass dieses und jenes passiert ist oder Jesus das schon gemacht hat? Und man sieht noch gar nichts in Verhältnissen. Ich möchte das mal erklären mit einem weiteren Beispiel vom Fußball, was das, glaube ich, einfach ein gutes Modell gibt, wie man das verstehen kann. Früher auf Premiere, neuerdings ist das ja Arena, aber da habe ich noch keine Konferenz geguckt. Aber früher auf Premiere habe ich ab und zu mal so Konferenzschaltung von der Bundesliga geguckt. Und dann guckst du da, bist gerade im Weserstadion in Bremen. Auf einmal hört man eine Stimme von einem anderen Reporter, 11 Meter in Dortmund. Und sofort schalten die um in der Zentrale und plötzlich siehst du den Platz in Dortmund. Du denkst, ich kenne doch Fußball, das ist doch nie und nimmer Elfmeter, was ich da sehe. Du weißt nämlich, beim Elfmeter, da liegt der Ball auf dem Punkt. Alle Spieler von der verteidigenden Mannschaft sind draußen auf dem Strafraum. Nur der Torwart steht auf der Linie. Und ein Spieler macht sich bereit anzulaufen. Und das, was du auf dem Bild siehst, da sind die alle noch im Strafraum, die umzingeln den Schiedsrichter und reden auf ihn ein. Und der Torwart, der sitzt irgendwo fluchend im Seitenaus. Du sagst, das ist doch kein Elfmeter. Beziehungsweise du sagst das nicht, weil du nämlich weißt, kurz vorher, bevor die Kamera rübergeschaltet hat, hat der Schiedsrichter gepfiffen und auf den Punkt gezeigt. Und der Moment, in dem der Schiedsrichter einen Elfmeter gibt, ist nicht derselbe Moment, in dem er ausgeführt wird. Aber wenn er gegeben wird, ist Elfmeter. Das kann im Zweifelsfall noch 5 bis 10 Minuten dauern, bis der ausgeführt wird. Bis die aufgehört haben zu diskutieren und er noch 3 gelbe Karten gezeigt hat und die endlich klein beigeben. Aber ab dem Moment, wo er gepfiffen hat, ist Elfmeter, und das weiß jeder, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen, die versuchen nur, ob sie den Schiri weichkochen können. Denn in den Regeln des Deutschen Fußballbundes steht auch, dass ein Schiedsrichter eine Entscheidung zurücknehmen kann, wenn er sicher ist, dass er sich geirrt hat. Und die versuchen, ihn weich zu kochen, obwohl sie eigentlich wissen müssten, das bringt nichts, und bedrängen ihn, bestürmen ihn, reden ein. Und die 50.000 auf den Rängen, wenn das gegen die Heimmannschaft ist, die pfeifen. Aber er hat den Elfer gegeben. Und früher oder später wird er ausgeführt. So ist das auch beim Glauben. Der Zeitpunkt, zu dem eine Entscheidung getroffen wird, ist nicht derselbe, zu dem sie ausgeführt wird. Wenn du im Gespräch mit Gott und im Nachlesen in der Bibel zum Ergebnis kommst, dass du das Recht hast, für eine bestimmte Situation im Leben zu sagen, im Namen Jesu, das ändert sich hier. Im Namen Jesu, hier passiert etwas. Dann ist der Zeitpunkt, zu dem du dein Elfer gegeben hast, nicht unbedingt derselbe, zu dem er ausgeführt wird. Und die Phase zwischen Elfmeterpfiff und Ausführung, wie schon gesagt, ist die psychologisch kritischste des Schiedsrichters. Da muss er den geballten Brast von einem Stadion aushalten. Und alles, was er so an Psychoterror gibt. Aber wenn er weiß, wer er ist, dann kann das 2 Minuten vor Schluss sein. Dann sagt er, oh Mensch, bevor die mir was antun, pfeife ich schnell ab. Sondern dann steht er und sagt, das passiert. Und so ist es manchmal, wenn wir wirklich eine Gewissheit in unserem Herzen haben, dass Gott was will und dass es richtig ist, jetzt in seinem Namen zu beten. Hier geschieht Gottes Wille, hier kommt Gottes Reich rein, hier ändert sich was. Dann kann es sein, dass danach ein paar kritische Momente kommen. Und dass dann auch ein Psychoterror losgeht. Und dass dann irgendwelche unfairen Spieler versuchen, uns dazu zu bringen, dass wir die Flinte ins Korn schmeißen und aufgeben. Und abhauen. Im Namen von Jesus auf der Erde unterwegs zu sein, bedeutet manchmal, dass man für Situationen wirklich steht. Manchmal sind es nur ein paar Augenblicke. Manchmal sind es ein paar Tage. Manchmal können es auch längere Zeiten sein. Aber dass wir wissen, was Gott uns versprochen hat, wozu sein Wort uns autorisiert. Und dass wir reingehen und eine Situation wie ein Schiedsrichter reinsprechen im Namen Jesu und dann stehen bleiben, bis der Elfer ausgeführt wird. Ich möchte mit 1, 2 Beispielen schließen. In Berlin war das ja über viele Jahre hin so ein alljährliches Ritual, dass da autonome Und hinterher dann auch in ihrem Gefolge türkische und arabische Jugendliche den 1. Mai regelmäßig zu einem absoluten Randaletag gemacht haben mit vielen Verletzten, viel Sachschäden. Und uns als Christen in der Stadt hat das nicht gefallen. Nicht, weil ich jetzt so einen bürgerlichen Ordnungssinn hätte, ne, und ich eigentlich mag ich die Leute, die da involviert sind, weil ich finde, die sind so herrlich, radikal und leidenschaftlich. Ich würde die so gern für Jesus gewinnen, weil ich denke, das wären Leute, die richtig was für ihn auch bewegen würden. Und trotzdem ist es halt nicht gut, wenn jedes Jahr ein paar hundert Verletzte da an der Strecke bleiben, wenn Leute, die morgens ihr Auto geparkt haben, das abends abgefackelt finden und irgendjemand, der einen Laden aufgebaut hat, merkt, dass er jetzt erstmal wieder ordentlich Stress mit der Versicherung kriegt, weil die Scheibe kaputt ist und der Laden geplündert. Und ist halt keine gute Sache. Wir haben gesagt, wir wollen das nicht haben und haben dann so ein paar Jahre auch eher so verhalten, außer Entfernung gebetet. Oh Herr, mach was. So typisch so der himmlische Schiedsrichter, der möge doch intervenieren. Und vor ein paar Jahren, das ist in einem Jahr, als wir uns so vorbereitet haben auf den 1. Mai, richtig so ein Kick über uns gekommen. So etwas von diesem Schiedsrichterbewusstsein, dass wir eigentlich gesagt haben, nee, wir gehen rein und wir werden da was ändern. In dem Jahr haben wir dann eine ganz andere Strategie gemacht. Wir sind wirklich reingegangen in die Situation. Ein paar von uns, die in der Stadt immer ein Jugendgebetskonzert organisieren, haben gefragt, ob wir nicht am 1. Mai mitten in Kreuzberg, da ist immer so ein Volksfest, Maifest, ob wir da am Anfang einen öffentlichen Gebetsgottesdienst machen können. Das war schon mal cool. Wir haben da Erlaubnis für gekriegt, wir haben eine Bühne für gekriegt. PDS und alle, die waren voll dafür, dass die Christen mitmischen beim Maifest. Wir sind übrigens jetzt die letzten zwei Jahre dann sogar immer auf der Bühne von PDS und Grünen gewesen. Wir sind der Auftakt zum PDS-Familienfest mit einem Gebetsgottesdienst. Das finde ich obercool. Und wir haben dann morgens den Tag mit einem Gebetsgottesdienst da gestartet, was wir eine gute Grundlage fanden. Und dann haben wir abends Teams gebildet. In der Zeit, wo es heiß wurde, da sind einige von uns, dann immer zu zweit, wir waren vor Ort. Wir haben gesagt, wir gehen da rein und wir beten im Namen Jesu, dass das aufhört. Und das war ja auch immer am Abend schon davor, weil Purgisnacht, dass sie an einigen Stellen in der Stadt da auch immer schon Randale hatten, so Mauerpark und so. In dem ersten Jahr, wo wir so offensiv wie Schiedsrichter gebetet haben und nicht wie Spieler, die gucken, wann pfeift jemand, da hätte man eine Karte zeichnen können nach den Orten, wo wir präsent waren. Da, wo wir richtig intensiv aufgetreten sind, da war alles ruhig. In den Bereichen, wo wir ein bisschen weniger oder halbherzig waren, da gab es noch ein bisschen Randale, aber nicht mehr so viel. Und eine Stelle, die hatten wir übersehen, da ist noch richtig was passiert. Und im nächsten Jahr haben wir das fortgesetzt. Und da war es noch ruhiger. Und die Zeitungen haben berichtet, das ist endlich Ruhe am 1. Mai. Wir wissen, dass da auch andere Faktoren dran beteiligt sind. Die Polizei hat sich überlegt, dass es vielleicht vernünftigere Konzepte gibt, als sie in Jahren davor hatten. Und das hat dann auch wesentlich besser funktioniert. Und ich denke, die Polizei war über viele Jahre in Berlin auch ein Teil des Problems und nicht nur ein Teil der Lösung. Und da hat sich wirklich was verändert. Die haben Buße getan, haben das nicht so genannt, aber haben an einigen Stellen echt auch dafür gesorgt, dass da ein paar Sachen besser laufen. Und auch manche anderen Maßnahmen haben geholfen, aber es ist erstaunlich, wie wenn Christen beten, auf einmal auch andere Sachen besser funktionieren. Und wir haben erlebt, wenn wir wirklich reingehen mit so einer Haltung, wir sind von Jesus hierher geschickt, um für Frieden zu stehen, dann passiert was. Ich empfinde, dass das eine ganz wichtige Aufgabe ist, die wir als Christen haben. Nicht nur für uns selber, sondern auch für andere. So da, wo ich Verantwortung habe, in der Gemeinde oder so bei uns zu Hause, ich glaube, dass eine meiner wichtigsten Aufgaben ist, dass ich im Glauben für andere Leute stehe. Ich glaube, dass das wichtig ist in dieser Welt, dass Menschen erkennen, dass Gott ihnen Autorität gegeben hat im Namen Jesu. Und dass da, wo sie reingehen, das kann eine Schule sein, das kann ein Arbeitsplatz sein, das kann ein Kiez sein, ein Wohnblock, irgendwas, wenn einer empfindet, ich bin von, oder das so eine neue Sicht nimmt. Jesus steht ja hier hinter mir. Jesus ist immer der, der mich abdeckt in dem, wie ich hier lebe und bin. Und dann anfängt zu segnen und Positives reinzusprechen. Dann passiert was. Meine Frau und ich sind beide irgendwie nicht so die Evangelisten. Aber das Mietshaus, in dem wir jetzt eine Reihe von Jahren wohnen, wir hatten das auf dem Herzen. Wir haben gesagt, wir wohnen hier und dadurch ist das irgendwie auch ein Teil unseres Reviers und wir sprechen den Segen Jesu in dieses Haus. Und dann sind ohne unser Zutun ein paar Kinder aus dem Haus haben auf einmal gefragt, ob es bei uns in der Gemeinde Kinderfreizeiten gibt und die Mutter hat sie mitgeschickt und die Kids haben Jesus kennengelernt, sind zum Glauben gekommen. Da ist was passiert aus einer anderen Familie. Ein Junge, der ein Freund von unserem Sohn war, der kam dann mit in eine Freizeit und ich konnte mit ihm beten und er hat sein Leben Jesus übergeben und wir haben eigentlich nichts gemacht, außer zu sprechen. Wir haben gesagt, hier sind wir im Namen Jesu und hier kommt Segen rein in das Haus. Weißt du, du hast eine Autorität zu segnen, wenn du Jesus kennst, egal ob du stark oder schwach dich fühlst oder Hülle weiß, aber er steht hinter dir. Und da, wo du bist, sprech Segen rein, sag, hier kommt Gottes Reich hin. Hier passiert was. Hier wird Gott sich bemerkbar machen, weil ich hier bin und weil er hinter mir steht. Und es wird was passieren, wenn du Ausdauer hast. Pfeif deine Elfmeter oder deine Freistöße oder was auch immer. Und dann steh, bis sich was rührt. Lass dich nicht irritieren, wenn es erstmal noch turbulenter wird. Das ist ein gutes Zeichen, dann weißt du, da hat jetzt einer Panik. Aber steh für Jesus. Ich glaube, dass das oft der wichtigste Dienst ist und Gefallen ist, den wir Leuten tun können und einer Situation tun können, dass wir das tun. Also, wenn du das nächste Mal dir mit Freunden zusammen ein Fußballspiel anguckst, dann sag, guck mal genau hin, das ist eine geistliche Sache. Der Schiri, das ist mein Vorbild. So wie der lebe ich. Amen.